Thema aufschlagen, unsere Bibel aus dem letztgeschriebenen Brief in unserem Neuen Testament aus dem 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Sie sehen, das ist prophetisches Wort und nun, wie gilt es für heute? 1. Johannes 2, Vers 18 bis 23, dazu aus demselben Brief, Kapitel 4, Vers 1 bis 6 und noch als drittes aus diesem Brief, Kapitel 5, die Verse 4 und 5. 1. Johannes 2, Vers 18 und folgende. Kinder, es ist die letzte Stunde. Es ist Endzeit. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Diesen Satz dürfen wir nicht lesen. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Mit anderen Worten, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und es geht auch nicht ohne die Gaben des Heiligen Geistes, etwa die Geister zu unterscheiden. Und Erkenntnis zu gewinnen und Weisheit zu haben und das prophetische Wort heute sagen zu können, das tut Not. In diesem Zusammenhang, um dem es heute Abend geht. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Christsein heißt eigentlich gesalbt sein. Christus der Gesalbte, Christus der Gesalbte und Christen die Gesalbten. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Liebe Geschwister, die Welt ist voller Lüge. Nun gilt es zu unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Das ist gar nicht so einfach. Dazu gehört eine Begabung, eine Salbung. Und es kommt eine Zeit, von der Paulus sagt, in 2. Thessalonicher 2, wo sie der Lüge mehr glauben als der Wahrheit. Und schließlich, weil sie dauernd die Wahrheit nicht wahrhaben wollten, sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Für diese Zeit gewappnet zu sein, für diese Zeit begabt zu sein, um durchzuhalten, ist diese Salbung nötig. Wer ist denn der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der Messias. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jetzt achten Sie auf, wie weit diese Leugnung in unserer Zeit vorangeschritten ist, bis in die Christenheit hinein. Der Vater und der Sohn wird geleugnet. Das ist antichristlich. Jeder, der den Sohn leugnet, da brauche ich nicht nur an Professor Lüdemann zu denken. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und nun Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Auch heute gibt es einen bestimmten Zeitgeist. Es gab ihn im Dritten Reich. Rauscht euch nicht am Wein, an dem Zeitgeist, sondern werdet nüchtern und werdet voll Heiligen Geistes. Epheser 5, Vers 18. Das haben wir nötig. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Wer ist denn in der Lage zu prüfen? Da müssen wir Unterscheidungsmerkmale haben, um prüfen zu können. Und da brauchen wir den Geist, die Gabe, unterscheiden zu können, mit den Kriterien, die wir von der Schrift her bekommen. Prophetisches Wort, aber jetzt heute. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen und hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jetzt wieder. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, Weihnachten, bekennt, ist aus Gott. Jetzt brauche ich nicht nur Professor Lüdemann zu bemühen. Das ist nicht eine Ausnahme an den Universitäten. Und zum Teil auf den Kanzeln. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Ist dann Lüdemann ein Professor des Antichristen? Ich nenne nur mal einfach diesen Namen. Sie könnten auch andere nennen. Von dem ihr ja gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt da. Ihr seid aber aus Gott Kinder, wenn anders ihr wiedergeboren seid, nach Gottes Barmherzigkeit und durch den Geist Gottes. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Wen? Die falschen Propheten, die falschen Geister. Und da liegt es eben. Ihr lasst euch nicht verführen, sondern ihr bleibt dabei. Weil der, welcher in euch ist, jetzt kommt's, größer ist als der in der Welt. Wer ist denn in uns, wenn wir wiedergeboren sind? Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist größer. Wenn sie wiedergeboren sind, wirklich zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, dann ist dieser Jesus, der Auferstandene, im Geiste, sein Geist und seine Gesinnung in ihnen. Und das ist größer, er ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Lüdemann und viele andere. Aus dem Geist der Welt. Deshalb haben sie auch in der Welt Anklang. Da werden sie beklatscht. Da rief man Heil Hitler, als er kam. Die Welt hört sie.
Die Welt hört sie.
Das ist fatal, aber es ist so. In dieser Welt leben wir. Wir sind aus Gott. Können wir das von uns sagen? Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums, den Geist der Lüge. Sehen Sie, hier sind wir in die Entscheidung hineingestellt. Wollen wir dem einen Geist oder dem anderen Geist gehorchen? Römer 8. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und das sind die Söhne und die Töchter und die Kinder Gottes, die ihm Gott gehorchen, folgen. Das heißt, es geht nicht ohne Gehorsam. Das heißt, das ist also nicht nur auf der Ebene des reinen intellektuellen oder emotionalen oder moralischen Erkennens abzumachen, sondern das ist existenziell in der Befolgung, im Nachfolgen meiner selbst in der Christi-Nachfolge. Billiger geht es nicht. Ist das erschreckend? Nein, das ist befreiend. Nämlich befreiend zu einem konsequenten Leben. Und das ist immer das einfachere Leben. Das andere ist viel komplizierter. Und schließlich 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Glaube, Emin im Hebräischen, meint sich festmachen lassen. Ja, woran denn? Ja, an das, was ich glaube. An das, was? Nein, an den, wen ich glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir meinen, das liegt doch so klar alles auf der Hand. Ja, das gilt es auszuweisen in unserem Leben. Ein klares, deutliches Christ sein. Das ist das Zeugnis in dieser Welt. Und nun das Thema heute Abend. Islam heute, Begegnung mit Moslems. Der Islam als alternative Weltreligion, eine Herausforderung in Politik und Christentum. Liebe Geschwister, das kann ich natürlich, selbst wenn ich heute Abend 2 Stunden in Anspruch nehme, was ich aber nicht will, nicht voll ausschöpfen heute Abend. Unmöglich. Deshalb muss ich mich beschränken und ich darf verweisen auf mein Buch Israel und das Reich des Islam. Da ist beides enthalten, Islam, vieles von dem, was wir gehört haben in diesen Tagen, und der Islam, also Israel zunächst, und der Islam, und es sind etwa 100 Seiten darüber, wo das behandelt ist, dass wir hier auch wieder Kriterien haben, unterscheiden zu können. Ja, unterscheiden zu können, denn darum geht es. Wir leben in der Zeit, in dem Zeitgeist, in der die Unterscheidungen verwischt werden, ganz bewusst, um so zu einer gewissen Harmonie zu kommen, ja, einen Frieden zu schaffen und damit auch die Religionen zu einer Harmonie zu bringen, alles letztlich eben derselbe Gott aller und in allem, aber anders als die Bibel, das klar und deutlich offenbart. In dieser Zeit leben wir. Das ist der Zeitgeist, der Geist unserer Zeit, und der ist sehr kräftig und mächtig,
der geht in die Politik hinein, der geht in die Moral hinein, der geht in alle Lebensbereiche hinein. Der erfasst die Menschen heute bis zur Begeisterung, fasziniert. Und da gilt es uns zu unterscheiden. Und das macht uns nicht gerade beliebt. Wie das im Dritten Reich ganz gewiss nicht beliebt machte, wenn da ein Bonhoeffer auftrat und mal unterschied hier die Geister. Das brachte ihn dann in Haft und schließlich auf den Schafott an den Galgen. Es ist legitim, wenn ich sage, dass es auch für uns, wenn wir klar ziehen, durchaus Konsequenzen haben kann, die in dieser Richtung liegen. Ich wünsche mir das nicht und ich wünsche es keinem von uns. Aber möglich ist das. Und da ist der Sieg, die Überwindung. Ja, wenn Christus in uns ist, sein Geist, und ich sage dazu, sein Geist ganz konkret mit seinen Gaben, nicht ohne seine Gaben, da ist der Sieg. Dann ist das auch der Sieg über alle sonstigen Beeinträchtigungen, die wir vielleicht durchzumachen haben. Verstehen Sie das? Der Islam. Ich bringe jetzt vier Teile heute an. Der erste Teil, der Islam in unserem Jahrhundert im Aufbruch. Der zweite Teil, der Islam, wie er sich selbst versteht, als die vollendete Religion. Und da müssen wir eben unterscheiden jetzt zwischen Islam als vollendete Religion, wie er sich selbst versteht, und Judentum und Christentum. Und müssen erkennen die Weltsicht des Islam und von daher seine Weltmission, die ein ganz bestimmtes Ziel hat. Es geht um ein Reich, das islamische Reich in dieser Welt, in dieser Zeit. Drittens, der Islam als Herausforderung an die Politik. Dabei bleibe ich heute Abend nicht stehen, sondern vor allen Dingen an uns Christen. Und schließlich die messianisch-jüdischen Gemeinden in dieser Zeit und Welt heute im Spannungsfeld, wo aufeinanderstoßen Islam und der Glaube der Väter, ja? Und eine Konfrontation da ist, die, wenn wir es recht sehen, zu letzten Auseinandersetzungen führt. Da bedarf es der Träger der Hoffnung. Die sind da. Zunächst der Islam in unserem Jahrhundert in einem neuen Aufbruch. Der große Aufbruch des Islam geschah im 7. Jahrhundert, Jahrhundert seiner Gründung, und im 8. Jahrhundert, dem Jahrhundert danach. Da standen dann die Truppen des Islam bis vor den Toren von Paris und am Atlantischen Ozean, und sie standen bis zum Indischen Ozean und nach Zentralasien hinein, und sie standen zur Zeit der Reformation vor den Toren von Wien. Es war dann ein großes Reich, zunächst das Arabische und dann später das Türkisch-Osmanische. Das ist aber im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen und es schien fast das Ende des Islam zu sein. Aber er hat in unserem Jahrhundert, so wie der Zionismus, der Aufbruch der Juden ins Land, zurück. Das ist der neue Aufbruch des Judentums, wenn Sie so wollen. Eine Wiedererweckung erfahren, der Islam. Eben zu einem neuen Aufbruch in unserer Zeit. Parallel zum Zionismus. Parallel zur Weltmission der Christen. auch ein großer Aufbruch in unserem Jahrhundert zu den letzten Stämmen, zu den letzten Leuten auf allen Kontinenten bis in die letzten Winkel hinein. Sehen Sie, das ist ein Aufbruch, weltmissionarisch. Aber hier christliche, da islamische Weltmission. Und der Islam tritt auf als Alternative, das ist wichtig zu sehen. Ganz bewusst als Alternative, gleich von vornherein, so ist er ihr Gründe, das Alternative zum Judentum und Christentum, die waren ja schon da. Und heute tritt er wieder auf als Alternative, überhaupt zum Westen, zur westlichen Kultur, die vom Islam her als christlich angesehen wird, ihre Wurzeln ja auch im Christentum hat. Und in Deutschland, sehen Sie, 1970 zählten wir 3 Moscheen, heute 1500. Und Moscheen sind ganz im Sinne der islamischen Mission Propagandastätten für den Islam. In Deutschland gibt es inzwischen 14 oder mehr islamisch aggressive Gruppen, die Deutschland, dieses so ganz verunsicherte Deutschland mit multikulturellen und multireligiösen und multipluralistischen Ideen, ohne also zu wissen, wo man selbst ist und was man selbst ist, also keine Identität mehr, die Deutschland als Ruheraum für den Tag X ansehen. Das weiß unser Bundesnachrichtendienst. Das wissen unsere Stellen, die sich mit der Sicherheit zu befassen haben. Sehr wohl, dass da wenigstens 14 oder mehr solcher islamisch aggressiven Gruppen sind, die unsere innere Sicherheit gefährden. Damit sage ich nichts Neues, das können Sie immer wieder auch in den Zeitungen lesen. Und wir haben insgesamt heute 1,2 Milliarden Muslime, und immerhin bei uns in Deutschland über 2 Millionen. Sie genießen volles Gastrecht bei uns, sogar bereits etliche eingebürgert, auch im politischen Leben. Wir haben bereits einen islamischen Bürgermeister in Bielefeld. Sie alle sind bewusst Muslime. Das können Sie ihm sogar ansehen. Das sehen Sie ja. Da scheuen die sich nicht, ihre muslimische Identität bis in die Kleider hinein, bis in ihre ganze Haltung hinein und so weiter zu bezeugen. Zur Beschämung der Christen. Und Professor Jörn Baumann, dessen Buch ich noch empfehlen möchte, er war lange der Ordinarius für Religionswissenschaft an der Universität in Marburg, hat vor 2 Jahren das gute Büchlein geschrieben, Christen und Muslims, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ausgezeichnet. In der Korrespondenz mit ihm, er hat auch meine Bücher gelesen, gut rezensiert, und ich sorge, dass auch seine Bücher verbreitet werden. Ich habe sie dem Bundeskanzler geschickt und den entsprechenden Ministerien. Die sind auch zum Teil darauf eingegangen, weil es ein so sehr gutes, aufschlussreiches Buch ist. Und Professor Baumann schrieb mir, es ist mir aufgefallen, dass unser Politiker im Allgemeinen eine sehr oberflächliche Kenntnis vom Islam haben und ihnen die fundamentalen Unterschiede nicht bewusst sind. Und das ist gefährlich. Denn Politiker machen sich natürlich eine Meinung und Politiker geben ihre Meinung auch zum Besten und Politiker entscheiden schließlich nach ihrer Meinung. Und wenn sie jetzt hier eine falsche Einschätzung des Islam haben, dann werden sie auch zu falschen Entscheidungen kommen. Ich habe darüber eingehendes Gespräch mit unserem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen gab mit Johannes Rau. Der hat extra einen Vortrag von mir besucht, wo ich darüber zu sprechen hatte. Weil er zugab, ich weiß zu wenig über den Islam. Sorgen Sie dafür, dass man Bescheid weiß über den Islam, aber erkundigen Sie sich selbst erst richtig, was der Islam ist. Zweitens, der Islam, wie versteht er sich denn selbst? Wenn wir schon Dialog führen wollen, dann müssen wir wissen, wer wir sind. Und der, mit dem wir reden, wissen, was er ist. Dann kann das nur ein vernünftiger, guter Dialog werden. Ein Dialog von Leuten, die selbst keine Identität haben, ist Wischiwaschi. Da kann gar nichts mehr rauskommen. Verstehen Sie das? Der Islam versteht sich selbst als die nachbiblische Religion natürlich, nach dem Christentum, nach dem Judentum, eben 600 Jahre nach Christus entstanden. Er hat vieles vom Judentum und Christentum übernommen. Das merkt man, wenn man den Koran liest. Aber durch Offenbarung Allahs an seinen Propheten Mohammed ist das gewissermaßen vollendet. Denn das Judentum ist noch nichts Vollendetes, das Christentum noch nichts Vollendetes. Im Gegenteil, nach dem Koran ist vieles in den Schriften der Juden und der Christen von ihnen verfälscht. Entspricht nicht mehr den ursprünglichen Offenbarungen Gottes, eben wie sie meinen, Allahs. Und da kommt eben am Ende der Zeit Allah und gibt jetzt für unsere Zeit, die endgültige Offenbarung und stellt alles richtig. Das heißt, berichtigt Judentum und berichtigt Christentum und wird damit zu einer vollendeten Religion. Wenn jetzt hier wirklich gebildete Muslime drin wären bei mir, ich würde das wünschen, denn ich bringe nichts als Tatsachen, dann würden sie sagen, jawohl, so ist es. Und das ist auch ihre Überzeugung. Das Christentum zu seiner Zeit, das Judentum zu seiner Zeit. Aber jetzt ist es der Islam, denn Allah hat es gefallen, in der Fülle der Zeiten, eben zur Zeit Mohammeds, nunmehr, nachdem die Propheten vorher alle gesprochen haben, im Alten Testament, einschließlich Jesus im Neuen Testament, die endgültige Offenbarung zu geben. Und die ist nun letztgültig. Denn dieser Prophet, Allahs, Mohammed, ist der letztgültige Prophet, danach kommen keine mehr. Und das ist der abschließende Prophet, oder wie es im Koran heißt, ist der Siegel der Propheten. Und so gibt das den Muslimen ein tragendes religiöses Selbstbewusstsein. Unsere Religion ist die richtige. Alle Achtung vom Christentum, aber das ist noch nicht das Richtige. Alle Achtung vom Judentum, aber das ist noch nicht das Richtige. Und das andere kommt sowieso nicht in Frage. Dieses tragende religiöse Selbstbewusstsein bringt natürlich eine ganz starke Motivation zur islamischen Weltmission. Denn wenn es die beste Religion ist, dann darf sie ja keine Menschen vorenthalten sein. So heißt in Sure 5, Vers 5, verschaffen Sie sich bitte den Koran, so viel kostet er nicht. Und dann lesen Sie ihn auch. Sure 5, Vers 5, Allah spricht, heute habe ich euch vollendet euren Glauben, also vollendete Religion, und habe an euch erfüllt meine Gnade, und es ist mein Wille, dass der Islam euer Glaube ist. Sure 3, Vers 106, ihr Muslime seid die beste Umma, das heißt Gemeinde, Gemeinschaft, die für die Menschen entstand. Die beste Religion, die beste Gemeinschaft oder Gemeinde. Und in Sure 8, Vers 40 und Vers 62 ist nun von der Ausbreitung dieses Glaubens, dieser besten Religion und der Ausbreitung dieser Gemeinschaft, dieser besten Gemeinde, die Rede. Und es wird Glaubenskrieg genannt, das heißt, das muss weiter getragen werden über die ganze Erde bis in den letzten Winkel hinein. Und dieser Glaubenskrieg, sagen Sie ruhig, diese islamische Weltmission, auch Dschihad genannt, Heiliger Krieg im Namen Allahs ist zu führen, so wörtlich in Sura 8, Vers 40 und Vers 62, bis Allah endgültig auf der ganzen Erde herrscht. Das ist ein hohes Ziel, für das sich die Muslime einsetzen, bis zur Hingabe ihres Lebens, und wenn es in einem Selbstmordkommando ist. Was beinhaltet nun der islamische Glaube, der hier geteilt wird von über einer Milliarde Menschen und täglich fünfmal in den Gebeten in Richtung Mekka zum Ausdruck gebracht wird, in Arabisch. Das ist die Sprache Allahs, das ist die Sprache Mohammeds, das ist die Sprache des Koran, das ist die heilige Sprache. Immer wieder in all diesen Gebeten, und sie drängen danach hier in Deutschland, dass dieser Gebetsruf auch in Deutschland von den Minaretts, von den Moscheen laut über die Bevölkerung ausgerufen wird. Ich bin damit jetzt konfrontiert worden im Siegerland, im Dillkreis. Wir haben das im Siegerland, in Geisweit, in einer Stadt von Siegen, durchgekriegt, dass da jeden Morgen dieser Gebetsruf über die Bevölkerung laut ausgerufen wird. Das wollen sie in Dillenburg auch durchkriegen, und da hat die Bevölkerung protestiert. Das ist in die Zeitungen hineingekommen, und da kam ich gerade hinein, auch mit einem solchen Islamabend bei uns. Und da stand dann nachher in der Zeitung ungefähr eine ganze Seite. Dem müssen wir uns stellen, dass bald nicht mehr die Glocken bei uns läuten, sondern Allahs Ruf von den Minaretts über unser Land und Bevölkerung ausgerufen wird. Nämlich, Allah ist der einzig eine Gott, der Schöpfer, der Erhalter, der Regent, der Richter, mit 99 sehr schönen Namen, die finden Sie alle im Koran, der Barmherzige, der Gnädige, der Rechtschaffene und. Nur ein Name fehlt. Welcher? Vater. Da ist der Unterschied. Und Mohammed. Immer wieder das Bekenntnis zu Mohammed. Es wird nicht Mohammed angebetet. Sie sind keine Mohammedaner. Sondern sie sind Allahs Leute. Islam heißt Unterwerfung oder Hingabe. Und ein Muslim ist ein Unterworfener, ein Hingegebener, ein Allah. Nicht an Mohammed. Aber Mohammed ist eben der Prophet dieses Allah. Und insofern auch das Bekenntnis dieses Propheten. Und Allah zu beleidigen. Und nun eben auch seinen Propheten. Das bringt Todesstrafe. Sie kennen das ja von dem Schriftsteller Salman Rushdie. Und wir haben jetzt solche Prozesse in Pakistan, in unserem Missionsland. Allah, der einzig eine Gott, der ist der Gott aller. Insofern kann das vom Islam her deutlich gemacht werden. Wir haben doch alle denselben Gott. Nämlich ihr habt alle denselben Gott. Und das ist unser Gott. Sie wissen, dass das inzwischen von den Christen weitgehend übernommen wird, ja? Weil wir keinen Gott mehr haben, also die Christen, kann es ja dann der Gott der anderen sein. Es ist also leichter für Christen heute zum Teil an einen Gott zu glauben, der eben der Gott aller ist, als an den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. An den Gott der Väter, Abraham, Isaac und Jakob zu glauben. Und des Moses und des David und der Propheten. Da sind wir hingekommen. Weil keine Substanz mehr drin ist, weitgehend in der Christenheit. Der Name tut es doch nicht. Und sehen Sie, was Theologen fertigbringen und Bischöfe fertigbringen, nicht nur Bischöfin. Ein Bischof in England sagt, jetzt haben wir die ganze Bibel des einen Gottes, der Gott aller und aller Religionen ist, in drei Testamenten, Altes Testament, Neues Testament und Koran. Das begreife, wer begreift. Das kann ich nur erklären, denn Intelligenz ist da nicht mehr drin. Aber Intelligenz ist ja auch nur ein Instrument. Denn mit ganzer Intelligenz und deutscher Gründlichkeit ist Auschwitz durchgeführt worden. Und Elie Wiesel musste fragen, man erkläre mir, wie viele Intellektuelle hier Mörder waren. Und dann sagt er, Auschwitz hat gezeigt, das Dritte Reich hat gezeigt, dass Intelligenz ohne Moral zerstörerisch wirkt und dass Wissenschaft ohne ethisches Fundament zum Instrument der Unmenschlichkeit entartet. Und heute? Erklären, Geist des Irrtums, Geist der Lüge. Und bitte, wir müssen uns damit wirklich befassen, dass das auf der Ebene der Intelligenz nicht zu packen ist, auch auf der Ebene der Moral nicht zu packen ist, und schon gar nicht auf der Ebene der Emotionen zu packen ist. Schwärmertum. Ich habe durch die Krise gemusst. Ich konnte meinen Glauben nicht mehr fühlen. Ich konnte mich und vieles andere und auch meinen Gott nicht mehr verstehen. Und Moral, mir schien alles nur noch frommer Schein. Aber in der Tiefe war etwas, und das hat mich gehalten. Das war er selbst. Er selbst, Christus in mir, das hat die Überwindung gebracht, dass ich dann am Ende doch sagen konnte, ja, Psalm 73, ich war da 73 Jahre alt, dennoch bleibe ich bei meinem Gott, denn du hast mich bei meiner Rechten gefasst, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich hernach in die Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel? Ja, das weiß ich. Den Vater, den Sohn, das Lamm, gekreuzigt und seinen Geist. Und der hat sich mir mitgeteilt. Dann will ich auf dieser Erde auch niemand dir vorziehen. Und wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, das geschieht doch und das geschah in der Zeit bei mir. Aber meines Herzens Fels und mein Teil für immer und ewig bist doch du. Und da konnte ich am Schluss sagen und bald konnte ich dann auch wieder singen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze in Gott, den Herrn, und so verkündige all sein Tun, die Fakten des Heils. Darum geht's. Und nichts anderes hält durch. Das schaffen wir nicht mit unserem Intellekt. Das schaffen wir nicht mit unserer Moral. Das schaffen wir auch nicht mit unseren Emotionen. Sie sind auch da. Ganz richtig. Ich habe mich auch wieder gefreut, aber es war lange die Freude nicht da, bis mir einer ein Lexikon schenkte, das neue Brockhaus-Lexikon. Es war kurz vor Weihnachten, in diesem sehr schweren Jahr, wo ich krank war, wo meine Frau krank war, mein Sohn krank war, mein Schwiegersohn krank war, meine Frau starb und mein Sohn starb. Und das alles ziemlich nah beieinander. Und da kriegt er ein Lexikon. Und der Verleger, der Dr. Ulrich Brockhaus, wir sind befreundet, schrieb mir dazu, ich wünsche dir viel Freude mit diesem Lexikon. Freude hatte ich doch nicht. Die Emotion fehlte. Freude hatte ich doch nicht. Ja, aber Freude ist doch eine Frucht des Geistes, sicher. Hat mir ein bisschen angefochten. Aber dann Lexikon. A, B, C, D, E. Ich habe gesucht, bis ich auf F kam. F, dann Freude. Und dann las ich. Auf einmal kam es aus mir heraus. Da steht's ja. Was stand da? Freude ist für einen wahren, wiedergeborenen Christen nicht irgendein Gefühl, sondern das tiefe Bewusstsein, bei Gott geborgen zu sein und seine Nähe zu haben, hatte ich. Darüber kam wieder Freude. Ich sage Ihnen, alles andere hält nicht durch. Begleiten Sie etwas die Märtyrer im Dritten Reich. Sehen Sie, wie Bonhoeffer an den Galgen gegangen ist. Was hat denn da durchgehalten? Wo sind wir? Beim Islam.
Ja,
Sie finden nun im Islam, der ja im Koran geradezu einen Dialog führt. Wenn Sie den Koran richtig studieren, dann werden Sie merken, es ist ein ständiger Dialog da mit den Juden damals. In der Nähe war eine jüdische Synagoge, eine jüdische Kolonie, eine jüdische Gemeinde und auch mit den Christen, die da als Handelsleute durchzogen durch Mekka. Und von denen hatte ja Mohammed, das war ein ernsthafter Gottsucher und wollte raus aus diesem Animismus und Polytheismus und diesem ganzen Krämergeist der Araber damals. Heidentum mit Krämerei und mit Zauberei und mit was denn, mit Geschäftemacherei vermischt, das war ihm zum Ekel, dem Mohammed. Da war ein echter Gottsucher. Und die haben doch Gott. Da die Juden, da die Christen. Das ist doch ein Monotheismus. Und wir sind ja so rückständig mit unserem Polytheismus und Animismus und Zauberei und so weiter. Da hat sich gesehnt. Dann bekam er diese Offenbarung von Allah dazu. Und er hat leider keine Bibel in Arabisch gehabt, die gab es noch nicht. Das war das Versäumnis der Christen, dass sie noch keine Bibel im Arabischen hatten, obwohl ich schon das 600 nach Christus war. Das ist ja heute anders, Gott sei Dank. Und es gab auch Irrlehren im Christentum, der Doketismus beispielsweise. Nein, nicht er ist gekreuzigt worden, sondern andere. Das ist eine Irrlehre im Christentum gewesen, zur Zeit Mohammeds. Das hat Mohammed übernommen. Das finden Sie jetzt im Koran. Also ein ständiger Dialog im Koran mit Judentum und Christentum und das Bemühen Mohammeds, nun von diesen geschätzten Leuten der Schrift akzeptiert zu werden als der Prophet Allahs, des einen einzigen Gottes, und somit also akzeptiert zu werden auch von den Juden und von den Christen. Aber die haben ihn nicht akzeptiert. Die Muslime, die Juden haben gesagt, wir haben unseren Propheten, Altes Testament. Die Christen sagten, wir haben unseren abschließenden Offenbarer, Jesus Christus. Und du kommst und willst das sein. Nein, haben ihn abgelehnt. Und jetzt finden Sie, wenn Sie den Koran aufmerksam lesen, suchen, die ganz und gar Juden und Christen freundlich sind. In der ersten Phase des Dialogs. In dem Bemühen, dass Mohammed sie gewinnen wollte für Allah, für den Rechten, für diesen perfekten, für diesen endgültigen Glauben. Entsprechend den Offenbarungen Allahs an Mohammed, seinen das finden Sie alles miteinander im Koran. Wenn Sie hier richtig literarisch kritisch studieren, werden Sie es unterscheiden können. Aber jetzt kommt, jetzt wird er den gemeinsamen Gottesdienst, oder wo immer, wenn denn die Juden freundlichen und Christen freundlichen, suchen vorgelesen und entsprechende Stellen aus der Bibel, und dann haben wir das. Als der Wüstensturm losging, das hat ja derartig beunruhigt bei uns, als ob die Staatskatzraketen bei uns einfliegen. Sie können sich mal vorstellen, was bei uns in der Bevölkerung los ist, wenn sowas bei uns mal passiert. Darauf sind wir absolut nicht vorbereitet. Meine jüngste Tochter rief dann an am Abend, na, ich sage, wie denn? Du, ich bin ganz, worüber denn? Sie war weniger über den höchsten Sturm, der losgebrochen war, da im Golfkrieg erschüttert, sondern über die Panik ihrer Nachbarinnen. Ja, ich sage, dann weißt du, warum du unter deinen Nachbarn wohnst. Ja, das wusste ich auch. Und dann sagt sie, Papa, was ist das denn? Da ist jetzt durch den Lokalsender durchgekommen, in Wuppertal, dass im Wuppertaler Schauspielhaus sie im Foyer die Angestellten bei Tag und Nacht Lesungen machen, Worte des Friedens und zum Frieden im Wechsel aus Koran und Bibel. Meine Tochter fragt, Papa, was ist das denn? Ist das nie eine heillose Vermischung? Ist ja gut, wenn du das erkennst. Wisst ihr, was mir da meine Tochter sagte? Nach dem Gespräch auch mit ihrem Mann. Du, Papa, wir sind so froh, dass du Weihnachten bei uns warst und uns mal diese ganzen Zusammenhänge erklärt hast. Jetzt sehen wir doch einiges deutlicher. Erklären Sie das mit Ihren Söhnen und Töchtern und Enkeln. Das ist doch nötig. Dann wissen Sie auch, wofür Sie beten. Die Frage war ja heute Nachmittag da. Oder heute Morgen. Es ist also im Koran der Dialog schon geführt mit dem Ergebnis, nämlich mit welchem? Sie müssen sich unterwerfen unter Allah, bedingungslos. Und wenn nicht, dann müssen sie vernichtet werden. Aussage des Koran. Offenbarung Allahs an seinen Propheten Mohammed. Und Sie merken die Polemisierung, die Polemisierung gegen jüdische Erwählung. Das darf nicht sein, dass das Volk der Juden erwählt ist. Wenn schon, dann ist über Ismael das arabische Volk. Also hier wird die Heilsgeschichte uminterpretiert. Im Koran. Und die andere Polemisierung gegen das Christentum, und zwar die Auffassung des Christentums von Jesus. Jesus ist hochgeachtet und geehrt im Koran, so sehr, dass, Sie haben das Blatt ja bekommen, an so vielen Stellen ganz positiv über Jesus berichtet ist im Koran. Nur eins oder zweierlei. Darf Jesus nicht gewesen sein. A, der Sohn Gottes und B, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben und dann auferstanden. Und da ist die Übernahme einer Irrlehre aus dem Christentum durch Mohammed. Denn diese Lehre gab es im Doketismus. Doketismus, also scheinen, es schien nur so, als ob das Jesus gewesen sei. Er war es aber nicht in Wirklichkeit, sondern man hat einen anderen gekreuzigt. Das finden Sie in dem Koran in einigen Suren so festgeschrieben. Also die Polemisierung gegen jüdische Erwählung, deshalb auch vom Islam her darf es keinen jüdischen Staat im Reich des Islam geben. Und ist Jerusalem nicht die Stadt der Juden, sondern, nachdem Mohammed von dort zu Allah entrückt ist, die Stadt des Islam. Und die Polemisierung gegen das Christentum, den christlichen Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes sei und am Kreuz für unsere Sünden gestorben und dann auferstanden ist. Es heißt da beispielsweise im Sure 19, Vers 36, nicht steht es Allah zu, einen Sohn zu zeugen. Jetzt achten Sie auf diese Formulierung. Also das darf Allah gar nicht. Und in unserer Theologie darf das auch Gott gar nicht. Das steht vor der Ratio nicht zur Debatte. Verstehen Sie das? Einer rationalistischen Theologie. Dass Gott einen Sohn hat. Das ist genau wie im Islam. Ganz genau wie im Islam. Das steht Allah nicht zu, einen Sohn zu zeugen. In Sure 9, Vers 30, und es sprechen die Nazarener, also die Christen, die hinter diesem Jesus aus Nazareth herlaufen, der Messias ist Allahs Sohn. Und sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen, wie die Heiden. Allah schlag sie tot, steht da. Wie sind sie doch, interessant jetzt, verstandeslos. Dann er ist nicht gekreuzigt. So 4, Vers 156. Doch ermordeten sie ihn, Jesus, nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern an ihm Ähnlichen. Das ist der Dokotismus vom Christentum übernommen. Darum verfluchen wir sie. Sehen Sie, hier sind Aussagen, da wird etwas unter Fluch und unter die Bitte an Allah schlag sie totgestellt, nämlich wenn, ja wenn was, behauptet wird, Gott habe einen Sohn. Denn das ist viel Götterei nach islamischer Auffassung und das ist das oberste Gebot, Allah ist ein und ein Einziger und er hat keine Gefährten. Also keinen Sohn, keinen Heiligen Geist. Und das andere, sie seien verflucht, nämlich die da behaupten, Jesus sei getötet worden am Kreuz. Nein, nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit, sondern es erhöhte ihn Allah zu sich. Das ist die höchste Auszeichnung, die einem Menschen, auch einem Propheten, und Jesus gilt als ein herausragender Prophet in der Reihe aller Propheten, Alten und Neuen Testamentes. Nur dann kommt das Siegel der Propheten, nämlich Mohammed. Aber das ist die höchste Auszeichnung, wenn einer zu Allah erhöht wird. Das kann nur noch geschehen, wenn einer im Kampf für Allah fällt. Auch wenn das in einem Selbstmordterroranschlag geschieht, wenn dadurch andere, nämlich die Feinde Allahs, vernichtet werden. Sehen Sie, die Begründung ist hier folgende. Dies durchaus ist sehr viel Rationalismus im Islam. Es ist nicht so, als ob man den nicht verstehen könnte. Es ist eine Religion von dieser Welt. Deswegen ist es auch so leicht, Muslim zu werden. Sehr leicht. Um Christ zu werden, muss man wiedergeboren werden. Das ist etwas anderes. Das braucht man nicht, um Muslim zu werden. Man muss sich nur Allah unterwerfen und gewisse Vorschriften einhalten. Und das ist auch gar nicht so schwer. Nämlich, Allah ließ dieses Unrecht nicht zu, dass sein so hochgeschätzter Jesus, ja, da am Kreuz gemordet wurde. Das tut Allah nicht. Bitte, das finden Sie aber auch. Wo? Bitte? Wo? Bitte? Nicht heute. Und? Wo? In dem Nicht-Verstehen-Können des Kreuzes, dass das Gottes Erlösungstat sein soll. Dass er da seinen Sohn so am Kreuz verenden lässt. Gott ist tot. Da, ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es ist so furchtbar schwer, den Kreuzestod für sich in Anspruch zu nehmen. Das setzt voraus, dass man sich vor Gott als Sünder erkennt und bekennt. Wer das nicht tut und tun will, der muss das Kreuz weginterpretieren. Und erst recht dann die Bestätigung des Kreuzestodes, nämlich die Auferstehung. Darüber müsste man mit Lüdemann sprechen. Nicht argumentieren. Verstehen Sie das? Und Allah so tief ist nach dem Koran und dem Verständnis des Menschen nach dem Koran, dem Menschenbild und seines Sündenfalls, dem Menschen ihm nicht gefallen, dass das nötig wäre. Sondern Sünde ist nach dem Koran Verfehlungen im Sinne von Defekte, von Schwachheit und so weiter. Und da wird Gott schon beistehen und helfen. Und am Ende auch gnädig sein. Haltet nur die Gebote und mit einer Disziplin könnt ihr das und dann dürft ihr auch die Hoffnung haben, ins Paradies zu kommen. Mehr als Hoffnung könnt ihr nicht haben. Gewissheit gibt es nur, wenn ihr dann auch noch für Allah sterben wollt und sterbt. Jesus steht hinter Mohammed zurück. Das ist das Entscheidende. Und auch das finden Sie in Sure 33, Vers 40 zum Ausdruck gebracht. Und in Sure 61, Vers 6 sogar wörtlich so, da bestätigt Jesus jetzt wörtlich, was vor der Tora, vor mir, was Jesus auftrat im Neuen Testament, schon da war, also im Alten Testament, um die Frohbotschaft eines Gesandten zu bringen, dem Messias, der dann gekommen ist, der nach mir kommen wird und dessen Name Ahmad ist. Was hier denn geschehen? Jesus hat ja gesagt, es wird nach mir jemand kommen. Nicht? Nämlich der Paraklet, der Tröster, der Heilige Geist. Und das ist hier übertragen auf Mohammed. Und Jesus muss im Koran Mohammed bestätigen, dass er kommen wird. Und dann auch der Größere ist. Der Vollender ist. Das heißt, im Koran ist alles eingeebnet von Adam bis Jesus, die Propheten, Adam ist der Erste. Sie haben ehemals zu den Vätern geredet, aber am Ende der Zeit, eben auch nach Jesus, das war dann im siebten